Tierisch Gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.
Dieser Podcast wurde gesponsert von DogFit bei PreThis. Natürliche Nahrungsergänzung für Helden auf vier Pfoten.
Herzlich willkommen zu Tierisch Gut, dem Podcast für alle, die ihr Leben mit Tieren nicht nebenbei führen, sondern mittendrin. Ich bin Irene und ich sage es euch gleich vorweg, die heutige Folge hat mich beim Vorbereiten ein paar Mal den Kopf schütteln lassen, aber im allerbesten Sinne, denn mein Gast hat etwas gemacht, von dem viele träumen und von dem die meisten dann doch zurückschrecken. Alles stehen und liegen lassen und einfach losfahren. 13 Monate, 3 Etappen, 3 Fahrzeuge, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Und mittendrin eine Hündin namens Laia. Bei mir ist Diana Jill Mehner. Diana ist Hundefotografin. Sie ist mit ihrem Mann und mit Laia vom französischen Atlantik über den Balkan bis in die Türkei gereist. Unter anderem auf 2 alten Simson-Schwalben mit dem Hund im Rucksack. Schön, dass du da bist, Diana.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Irene.
Ja, sehr gerne. Und ich sage es jetzt schon mal gleich für alle, die vielleicht jetzt schon Lust auf mehr bekommen haben, wenn man das hört, wo die Reise hingeht mit Hund. Dianas Geschichte erzählt sie auch in einem ausführlichen Interview in unserem Magazin Hundewelt, das passend zu dieser Folge erschienen ist. Dort gibt es dann die ganze Reise zum Nachlesen mit Bildern von Laia und den 3 Gefährten. Diese Folge hier ist sozusagen das Gespräch dahinter zum Zuhören. Diana, 13 Monate unterwegs. Dafür braucht es einen guten Grund. Und bevor wir zu den Details kommen, erzähl doch mal, wie fühlt es sich an, jetzt wieder eine feste Basis in Velmar zu haben, die nach einer so langen Zeit auf Rädern bestimmt wieder was ganz anderes ist?
Ja, also tatsächlich ist es einfach schön, muss ich sagen, wieder so einen festen Ort, ein festes Zuhause zu haben. Mhm. Nicht ständig sozusagen nach einem temporären Zuhause zu suchen. Mhm. Von daher genießen wir das sehr, wobei das ja auch sehr vom Mensch unterschiedlich ist, je nachdem. Es gibt ja auch welche, die fahren los und bleiben gefühlt 5 Jahre dann unterwegs. Mhm. Aber für uns ist es einfach sehr, sehr schön, jetzt wieder ja irgendwo angekommen zu sein.
Ja, und ich meine, ihr habt ja eine ganze Menge Erinnerungen mitgebracht.
Definitiv, ja. Hm. Ihr habt ja, ich glaube, es sind um die 55.000 Fotos, die ich mitgebracht habe. Also es ist wirklich ordentlich.
Ihr habt ja für diese Auszeit wirklich alle Zelte abgebrochen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Wie kommt man denn überhaupt an den Punkt, an dem man sagt, wir geben das geordnete Leben für über ein Jahr auf?
Tatsächlich war das ja so eine Idee von meinem Mann. Mhm. Der hat das einfach von anderen Reisenden auch schon mal mitbekommen und hat das mit mir mal so besprochen und meinte so, ach, das wäre ja mal was irgendwie. Und dann hat sich bei ihm auf der Arbeit die Möglichkeit ergeben, das zu machen und mussten uns im Grunde innerhalb von 2 Monaten entscheiden. Wow. Ob wir das jetzt machen oder nicht. Also das war keine lange Vorbereitung, die Entscheidung zu fällen, sondern okay, die Idee war da, jetzt ist die Chance, machen.
Okay, war mit Sicherheit keine einfache Entscheidung.
Nee, definitiv nicht. Also wir haben, tatsächlich gab es einen ersten Versuch 2020 schon. Mhm. Corona-bedingt haben wir das Ganze dann abgesagt, weil wir auch nicht wussten, okay, was passiert mit Laia, wenn wir infizieren, in Quarantäne müssen, also muss sie vielleicht irgendwo im Ausland in einem Tierheim oder so. Und das wollten wir ihr halt nicht antun und haben gesagt, okay, wir verschieben das Ganze dann tatsächlich.
Okay. 3 Etappen, 3 Fahrzeuge und alle 3 haben sogar einen Namen. Stell dir uns doch mal kurz vor. Also ich weiß von dem Käfer Kalle, von dem Bulli Viggo und die beiden Simson-Schwalben, die haben, glaube ich, keinen Namen.
Nee, genau, die haben keine Namen. Die, ich sag mal, die gibt's auch gar nicht mehr. Also die haben wir jetzt inzwischen wieder verkauft, aber ja, Kalle und Viggo, die sind noch da tatsächlich.
Aber mit 2 Simson-Schwalben, also für diejenigen, die es nicht wissen, das sind so alte DDR-Knatterboxen, sage ich immer. Das ist schon eine Leistung. Mit welchem
Gefährt? Die fahren ja auch nicht besonders schnell.
Ja, eben.
Genau, die Wir dürfen ja nur irgendwie 45 fahren, beziehungsweise 50 schafft man auch mal Spitze, vielleicht 55, wenn das Gefälle stimmt.
Ja, klar.
Genau, aber ja, das ist schon ein Erlebnis gewesen.
Ja, wieso eigentlich überhaupt so drei völlig unterschiedliche Fahrzeuge? Einfacher wäre es doch sicher gewesen, mit einem loszufahren. Für alle Etappen, sage ich jetzt mal.
Ja, war tatsächlich beim ersten Versuch auch der Plan, einfach nur mit dem Bulli zu fahren. Also für alle Zuhörer vielleicht, Bulli Vego ist ein VW T4 California, also schon mit Campingausstattung, sprich Kühlschrank drin, Kopffläche drin, Waschbecken und ein Aufstelldach, also im Grunde drin draußen schlafen sozusagen.
Ja.
Genau, aber dadurch, dass wir das Ganze verschoben haben, hatte man ja auch noch so ein bisschen Zeit, sage ich mal, zu überlegen. Und da mein Mann und ich uns damals über eine VW-Käfergruppe kennengelernt haben und wir beide natürlich den Traum vom eigenen Käfer auch hatten, haben wir uns den dann tatsächlich erfüllt.
Schön.
Und haben dann überlegt, ach, warum machen wir damit nicht auch was?
Ja.
Und das mit den Schwalben, das war halt dann tatsächlich so eine spontan, also verhältnismäßig spontane Idee, die wir dann unterwegs bekommen haben. Weil das war tatsächlich von vornherein nicht der Plan, da noch ein drittes Fahrzeug teilzunehmen.
Ich glaube, das ist aber meistens das Spannendste, oder?
Ja, absolut. Also so der Part ist auch so, also so schön die ganze Reise, die ganze Zeit war, ist das so der Part, der eigentlich am coolsten war.
Ja. Du hattest erzählt in dem Interview, dass sich der Start mit dem Bulli erst schwer angefühlt hat, während das mit dem Käfer vorher alles ganz leicht war. Was hat sich denn da verändert?
Ja, das ist ganz schwer irgendwie in Worte zu fassen. Mhm. Also mit dem Käfer waren wir am französischen Atlantik unterwegs mit Dachzelt obendrauf und das dann so um die 2 Monate. Und das fühlte sich halt irgendwie noch so ein bisschen so vom Zeitraum wie Urlaub an.
Ja.
Das heißt, es fühlte sich noch nicht so dieses, ja, wir sind jetzt super lange weg irgendwie. Und wir sind dann nochmal zurück nach Deutschland gekommen, um eben auf den Bulli zu wechseln. Ich hatte auch noch ein paar Aufträge, die ich abarbeiten musste in der Zeit. Und irgendwie ist dann so ein Trott eingekehrt.
Ja.
So nach dem Motto, ach, ja, wir können ja jetzt eigentlich auch hier bleiben. So, also es fühlte sich so wie immer an. Mhm. Und diese Euphorie, die wir halt beim ersten Mal hatten, weil ja alles wirklich so super kurz vor knapp irgendwie ging, die stellte sich halt nicht so richtig ein. Und deswegen war das Ganze irgendwie so sehr schwerfällig, sage ich mal, zu Beginn. Also wir sind da nicht so reingekommen irgendwie.
Hm. Und dann gab es ja einen Moment in Österreich, diese ganz besonderen Momente, die man erst gar nicht benennen kann, in Worte fassen kann, sondern erst viel später. Also dieser Moment in Österreich oben auf dem Schafberg, euer erstes erwandertes Gipfelkreuz. Erzähl mal, warum ist das denn für dich der Augenblick gewesen, an dem klar war, dass genau das, was ihr jetzt vorhattet, genau das Richtige für euch drei ist?
Ja, im Gegensatz zum normalen Urlaub, ich sag mal, da ist es bei uns zumindest, man hat so Stationen, die man irgendwie abfährt. Und bei der Langzeitreise haben wir uns ja bewusst dafür entschieden, alles klar, wir haben so ein Ziel, da wollen wir irgendwann mal ankommen.
Mhm.
Aber was so auf dem Weg passiert, das ist spontan. Und unser Start war ja, wie gesagt, eben mit dem Bulli relativ träge. Und ich habe irgendwie so dann gedacht, naja, jetzt sind wir in Österreich, hier sind viele Berge. So, lass doch mal ein Gipfelkreuz erwandern. Das haben wir noch nie gemacht.
Okay.
Und das war dann so ein Highlight irgendwie. Das gab halt so einen richtigen Push. Wir sind morgens aufgewacht. Wir standen am Wolfgangsee auf dem Campingplatz und da war der Nebel auf dem See. Es war noch kalt. Wir sind mit den Fahrrädern und mit Leia zusammen dann zur Talstation gefahren, haben die Räder da abgestellt. Die Sonne kam raus und wir sind losgewandert und es war einfach so schön unterwegs zu sein. Das Wetter war super. Wir hatten ein Ziel vor Augen. Ich glaube, das war halt auch einfach sehr wichtig für den Moment. So, okay, wir machen das jetzt und da oben wollen wir ankommen. Und da konnte man den Kopf einfach ausschalten und ich weiß nicht, da dann zu sein, durch den Wald zu wandern anfangs, dann auf die Freifläche zu kommen, wo dann halt eben die Baumgrenze anfängt und diese Weite zu sehen und das Ziel vor allem oben dann auch zu sehen, strahlend blauer Himmel dahinter. Das war einfach herrlich. Und von da an ging es tatsächlich kontinuierlich bergauf.
Ich kriege gerade Gänsehaut, aber der schönen Art, wie du das beschreibst, auch die Landschaft mit dem Nebel. Also Dankeschön. War das genau im Prinzip der Punkt, das Gipfelkreuz erwandert und den Punkt, an dem ihr gespürt habt, so, jetzt sind wir bereit für die große Etappe.
Ja, definitiv. Also das hat uns echt gefehlt. Das hat alles gelöst, den ganzen Knoten.
Wahnsinn. Lass uns mal über die wichtigste Mitreisende reden, die Lea. Wer ist Lea jetzt eigentlich als Charakter zum Beispiel?
Ja, also Lea ist vielleicht so kurzum erstmal ein Terrier-Mischling. Mhm. Die ist jetzt 8,5 Jahre alt, recht kompakt, also 28 Zentimeter Schulterhöhe, knapp 5,5 Kilo. Und ich glaube, manchmal wäre sie gerne eine Rüde geworden.
Das sagt schon alles.
Also die lässt sich halt wirklich nicht die Butter vom Brot nehmen. Aber wenn sie jemanden, also Menschen findet sie alle super, die sind alle wunderbar. Bei Hunden ist sie eben sehr speziell, aber wenn sie da jemanden hat, den sie mag, dann ist sie da Feuer und Flamme für.
Okay, aber du nennst sie trotzdem liebevoll auch unsensible Kartoffel. Das musst du jetzt mal bitte erklären.
Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht auch mit dem Terrier da sind. Das ist ja so irgendwie, ey, mir egal, ich mache hier mein Ding. Und man hört ja ganz oft so von Hunden, oh, mir geht's schlecht. Mhm. Und der Hund merkt das und kommt dann zu mir und legt halt irgendwie den Kopf in den Schoß oder so und ist dann für einen da, sage ich mal.
Oh, schön.
Und Leia ist das halt gar nicht. Deswegen sage ich immer unsensible Kartoffel, weil ihr habt so das Gefühl irgendwie, ja, es ist ihr eigentlich schnurzpiep egal, wie es mir gerade geht. Aber ich glaube auch nicht immer. Also ich hatte zum Beispiel eine Blinddarm-OP und den Morgen, als ich ganz tolle Bauchschmerzen hatte. Deswegen, da hat sie sich tatsächlich an meinen Bauch rangelegt. Aber das war so die einzige Situation, wo ich gedacht habe, na, vielleicht steckt da doch ein bisschen mehr drin. Aber sonst ist sie, glaube ich, wirklich viel so nach dem Motto, oh, was denn los? Komm doch einfach.
Ja, so nach dem Motto, wir sind doch alle zusammen, ist doch alles gut.
Ja, genau. Die macht sich da nicht so Kopf, glaube ich.
Ist ja auch schön, diese Unbeschwertheit. Ihr wart ja durch deine Arbeit als Fotografin schon vorher ein eingespieltes Team. Wie hat sich denn eure Bindung durch dieses gemeinsame Jahr nochmal verändert? Ich gehe mal aus, dass das so passiert ist.
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir noch enger zusammengewachsen sind. Also ich sag mal, sie kennt das ja natürlich auch so durch meine Arbeit als Fotografin, fotografiert zu werden. Das war unterwegs dann natürlich auch einfach schön, so sein eigenes kleines Model mitzuhaben. Aber man merkt da natürlich auch, also wenn sie keinen Bock hat, dann zeigt sie mir das auch. Dann bleibt sie da zwar toll in ihrer Pose und so, aber macht so ein Schlafzimmerblick. Also das hat sie, glaube ich, nochmal perfektioniert auf der Reise. Da ist die Bezahlung in Leckerchen dann sehr, sehr, sehr wichtig.
Okay.
Genau, aber ja, dadurch, dass wir halt noch enger zusammengerückt sind, also sie hatte vorher schon Schwierigkeiten, damit alleine zu bleiben. Und das hat sich jetzt dann doch nochmal durch die Reise verstärkt, weil wir ja im Grunde nahezu 24/7 nonstop zusammen waren.
Klar. Ja, du hattest aber erzählt, dass ihr jetzt da mit einem Hundetrainer nochmal zusammenarbeiten wollt.
Ja, genau, weil das ist natürlich auch eine Einschränkung irgendwie im Alltag. Also ich habe ja das große Glück einfach mit meiner Selbstständigkeit, dass ich viel so organisieren kann, dass sie möglichst nicht alleine sein muss. Aber ich sag mal so, für spontane Sachen, also es ist ja ganz, ganz schlicht einfach mal so ein, oh, ich möchte jetzt gerne einkaufen oder ich muss eine Kundenlieferung wegbringen. Sowas geht dann halt einfach nicht. Und genau, deswegen sind wir jetzt mit einer Hundetrainerin da
an
der Sache dran.
Und jetzt nochmal die schöne Frage zum Schluss dieses Teils. Was hat Lea dir über das Unterwegssein beigebracht? Vielleicht sogar irgendwas übers Leben?
Ja, also ich habe es ja vorhin schon ganz kurz so angerissen. sie lebt halt irgendwie in dem Moment. Und das beobachte ich auch ganz viel bei anderen Hunden, wenn ich Fotoshootings mache. Ich weiß nicht, die genießen das einfach. Die machen sich keine Gedanken darüber, was sie vor 5 Minuten getan haben, geschweige denn, was sie vor einem Jahr vielleicht getan haben. Die interessiert aber auch nicht, was gleich passiert, sondern die leben den Moment. Und Leia ist halt auch, die sieht einen Strand und flitzt einfach los und denkt, geil, Strand, hier, ja, Sand, Meer, und dieses in den Moment verweilen, den genießen, im Hier und Jetzt sein, das hat sie mir dann nochmal mehr gezeigt. Und ich weiß das natürlich, dass das sehr wichtig ist, das auch irgendwie für sich selber zu übernehmen. Aber es fällt mir trotzdem immer noch unfassbar schwer. Aber ich habe das immer im Hinterkopf und möchte versuchen, das mehr zu integrieren.
Ja, aber wenn es im Hinterkopf sitzt, dann beißt es sich vielleicht ja irgendwann mal fest.
Genau, es ist auf jeden Fall da, ja.
So, und jetzt kommen wir mal zu dem Teil, bei dem ich beim Lesen kurz innehalten musste. 4000 Kilometer auf einer Simson-Schwalbe. Ihr erinnert euch, diese DDR-Knatter-Dinger. Mit dem Hund im Rucksack. Für viele klingt das ja erstmal nach, das kann man doch nicht machen. Wie kam denn diese Idee überhaupt zustande?
Ja, überhaupt die Idee, noch eine Tour mit den Simson-Schwalben zu machen, kam, während wir mit dem Bulli unterwegs waren. Eigentlich war geplant für den dritten Teil, dass wir mit dem Bulli nochmal nach Großbritannien rüberfahren. Und ich dachte, okay, da haben wir nochmal 2-3 Monate. Das lohnt sich auch richtig. Aber irgendwie so diese 7 Monate, die wir halt hatten mit dem Bulli, das hat uns irgendwie gereicht. So. Tatsächlich. Und mein Mann, der ist halt sehr motorradbegeistert. Also eher so, aber auch so dieser gemütliche, also schöne Kurvenstraßen fahren, schöne Landschaften und alles. Und sein allererstes Fahrzeug damals war ein Simson Duo.
Ah.
Das ist im Grunde ja so ein Krankenfahrstuhl der DDR, 3 Räder. Man braucht seine Füße nicht zum Bedienen von dem Fahrzeug. Genau. Und sein erstes motorisiertes Zweirad war dann eine Simson-Schwalbe.
Ah.
Und da lag das nahe, das irgendwie da in die Richtung gehen zu lassen, vielleicht sowas nochmal zu machen. Und erst war so der Gedanke, weil wir auf der Kiefertour, da hatten wir auf der Ile d'Oléron 2 Mobilettes geliehen. Und das war so mein allererster Kontakt mit motorisierten Zweirädern. Ach, ich habe da sehr viel Respekt vor, muss ich sagen.
Ja.
Und mein Mann hatte mich dann so ein bisschen überzeugt, meinte so, ja, Mobilette, die fahren ja nur 25 km/h und alles. Und habe gesagt, ja komm, wir probieren das.
Okay.
Und Spoiler, die durften 50 fahren in Frankreich. aber das hat mir so viel Spaß gemacht.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ach komm, lass doch 2 Mobilette kaufen und ans Nordkap fahren oder so.
Ja.
Naja, dann war die Idee aus, also diese Spinnerei hat sich dann wirklich zu einer Idee entwickelt. Mhm. Und dann haben wir halt überlegt, okay, Mobilettes sind halt sehr langsam in Deutschland, die zugelassenen. Und dann hat er das mit der Schwalbe angebracht und dann war die Idee im Grunde fix.
Cool. Aber wie bereitet man denn jetzt einen Hund auf sowas vor? Du hast ja sicher nicht von heute auf morgen gesagt, los, ja, spring rein, wir fahren los. Also A, mit den Gefährten an sich, mit der Geräuschkulisse. Und dann in diesen Rucksack, die für Lea im Prinzip das Mittel der Wahl war.
Ja, genau. Also wir haben uns natürlich so ein bisschen informiert, okay, wie kann man denn so eine Reise angenehm gestalten für einen Hund, und haben dann eben von Hundebrillen erfahren. Und das war so das Erste, mit dem wir dann erstmal begonnen haben. Wir haben eine Hundebrille passend für sie besorgt. Und haben dann auf Gassi-Runden das trainiert, dass sie das trägt, erstmal ohne Glas, später dann mit transparentem Glas und natürlich am Ende ganz cool mit so einem irisierenden, also verspiegelt im Grunde. Und das war so der erste Schritt dahingehend. Und Leia kannte es vorher schon, im Rucksack unterwegs zu sein. Also als Welpe war sie tatsächlich immer in einer Babytrage. Die haben wir dann eben als Hundetrage benutzt. Weil ja so ein kleiner Hund darf noch nicht so lange laufen. Und je nachdem, wo man unterwegs ist, gerade in der Stadt, viele Füße, kleiner Hund und alles,
na klar,
ist das ja nicht so angenehm. Genau, das heißt, in irgendwas drin sein und getragen werden, kannte sie schon. Mhm. Und für die Reise haben wir sie dann eben mit Karabinern darin dann gesichert, mit zwei Stück, dass sie dann eben nicht rausfallen, nicht rausspringen kann oder so. Mhm. Und sie steht dem Ganzen halt immer recht offen gegenüber. Also insgesamt ist sie so ein doch recht unerschrockener Hund, wobei sie hier und da auch mal Sachen hat, die ihr nicht ganz geheuer sind, aber ja, sie verlässt sich da sehr viel auf uns.
Okay.
Genau, und das konnten wir dann eben gut nutzen, um sie da heranzuführen und haben dann natürlich auch mal eine Probefahrt gemacht im Ort, dass sie das kennenlernt, haben tatsächlich auch über so Ohrenschützer nachgedacht, aber da haben wir bemerkt, das findet sie eigentlich viel, viel schlimmer.
Okay.
Und so haben wir das dann eben ohne die Ohrenschützer gemacht und sie hat da zu keinem Zeitpunkt irgendwie Unbehagen gemerkt.
Das wollte ich nämlich jetzt fragen. Woran habt ihr denn gemerkt, dass es ihr wirklich gut geht und sie nicht einfach nur tapfer aushält?
Ja, also sie saß halt in dem Rucksack und man hat richtig gemerkt, so wie sie einfach ihre Umwelt beobachtet und hat dann mal so über die Schulter von meinem Mann nach vorne geschaut, hat sich so den Wind um die Nase wehen lassen. Süß. Wenn ich dann hinten hinterher gefahren bin, hat sie sich auch mal umgedreht, hat geguckt, wo ich denn bin. Und wenn sie zu langweilig wurde, dann ist sie in den Rucksack reingekrochen und hat in da ein kleines Nickerchen gehalten. Also sie fand das, glaube ich, eher cool. Also das haben wir auch schon öfter bemerkt, auch zum Beispiel, als wir mit dem Bulli unterwegs waren, waren wir in der Türkei und da sind wir Quad gefahren. Und da ist sie auch mitgefahren tatsächlich und man hat da richtig gemerkt, wie sie am liebsten nach vorne krabbeln wollte, um vorne wie so eine Galionsfigur mitzufahren. Schön. Also sie ist da halt eher so ein kleiner Adrenalin-Junkie, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist dann auch der Terrier-Charakter, oder?
Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht, aber hey, es ist irgendwie cool. Ich will mehr.
Super. Aber so ganz ohne Drama ist die Tour ja auch nicht für euch gewesen. Du hattest erzählt, dass dir der Anhänger mehr als einmal umgekippt ist. Wie bist du denn da dran geblieben?
Da wundere ich mich selber manchmal. Ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Schissi. Und meistens ist halt eben, wenn sowas passiert, haut mich das doch ganz gerne raus. Aber irgendwie weiß ich nicht, hat mich da so der Ehrgeiz gepackt und habe weitergemacht. Weil ich sag mal, ich wollte ja auch ankommen.
Ja,
so, ich wollte diese Reise erleben und das Ziel erreichen und es mir auch selber beweisen. Und das Blöde war, das erste Mal, als der Hänger umgekippt ist, das war noch in Deutschland, also es war noch gar nicht so weit, wir haben noch gar nicht so viel geschafft. Aber ja, es ist alles so ganz gut gegangen. Also ich bin nicht umgefallen oder irgendwie sowas, sondern es war halt, die Fahrbahn war nass, die Ampel wurde rot, ich habe zu stark gebremst und dann, ja, wie das halt ist, dann kam der Hänger halt ins Schlingern und ist dann umgekippt und mein Mann und ich, wir haben über einen Intercom konnten wir Verbindung halten, aber er ist halt noch bei Grün rübergekommen und war dann schon ein bisschen zu weit weg, die Verbindung war nicht mehr da.
Ja.
Hat er dann irgendwann gemerkt und ist dann zurückgekommen, weil in der Zwischenzeit ein anderer Motorradfahrer war, da hat mir geholfen und alles und ich weiß nicht, ich glaube, dieses ganze Drumherum, dass da direkt auch jemand so hilfsbereit war, hatte auch viel dazu beigetragen, dass ich mich da irgendwie ja auch in einem Moment der Not auch gesehen fühlte.
Schön.
So, und das nicht alleine durchstehen muss. Und ich bin einfach immer wieder dann auf die Schwalbe gestiegen und weitergefahren.
Super. Und dann gibt es ja Begegnungen, die bleiben, sage ich mal. Auf eurer Route durch den Balkan und die Türkei seid ihr unzähligen Straßenhunden begegnet. Da war Schönes und Schweres oft ganz nah beieinander. Magst du uns ein paar von den Herrschaften vorstellen? Ich habe im Kopf Henk, die Kangals und Kau Kau. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche.
Ja, also das mit den Straßen, das war tatsächlich ein Erlebnis. Wo fange ich an?
Okay.
Also es ist halt nicht, weil das mich natürlich so als Fotografin auch noch mal ein bisschen mehr mitnimmt und als Hundemama. Es ist so schwierig. Also das, was ich bisher so kannte, war im Grunde okay, die ganzen Streuner, die Straßenhunde irgendwie im Ausland, denen geht's allen total dreckig.
Mhm.
So, die müssen alle gerettet werden irgendwie. Das war so mein Gedanke, mit dem wir losgefahren sind. Und was ich aber da eben gelernt habe, ist, dass es beide Seiten gibt. Also wir haben Hunde kennengelernt, wo wir wirklich gedacht haben, okay, der überlebt hier nicht mehr. Das funktioniert so nicht. Der braucht Hilfe. Die Straße ist für den im allerschlimmsten Falle der Tod tatsächlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Hunde kennengelernt, wo wir gemerkt haben, okay, die sind hier so happy, die haben hier irgendwie ihr Gefüge, die genießen das Leben, die Freiheit, die kommen klar, die sehen gut genährt aus und alles. Das war so erstmal das eine, was wir irgendwie erlebt haben. Und ja, dann mit Hank oder Kauko oder so. Also wenn die Hunde da irgendwie begegnen mehrmals, dann fängst du, glaube ich, automatisch an, denen Namen zu geben. Und
ja,
das ist wiederum was eigentlich das Ganze total schwer macht, weil man so ja eine Beziehung, sage ich mal, ja, irgendwie aufbaut, einen Bezug und dann wieder zu fahren. Also Kauko zum Beispiel, das war ganz süß, da waren wir in Bosnien unterwegs, im UNA-Nationalpark und haben da eine Wanderung gemacht und ganz am Anfang ist eben Kauko uns begegnet. Mhm. Und Flo. Also Flo war nochmal so eine kleinere Variante sozusagen, was von ihm hat halt unfassbar viele Flöhe, deswegen
haben wir ihn
Flo genannt. Und Kauko war halt schwarz-weiß. Und es war ganz süß. Kauko hat sich dann dazu entschieden, uns zu begleiten auf der gesamten Wanderung. Und der ist dann vorgelaufen, hat sich dann mal umgedreht, auf uns gewartet oder sich dann mal hingesetzt, bis wir aufgeschlossen sind, ist dann weitergegangen und also das, wie wenn er zu uns gehörte, das war ganz erstaunlich irgendwie. Ja, und Hank, das war, oder Hanky Panky haben ihn dann auch genannt, weil er noch recht jung war. Ich weiß nicht, das muss irgendwie so ein Staffordshire-Mix oder irgendwie sowas gewesen sein. Da standen wir in der Nähe von Flora an einem Strand und der saß auf einmal morgens bei uns vom Bulli.
Mhm.
Und wir haben gedacht, also was ist da los irgendwie? Weil der sah halt noch so jung aus. Wir haben dann erst vermutet, wollte jemand den Hund nicht und hat den einfach da, weil er weiß, da sind viele Camper. Camper nehmen gerne mal Hunde mit.
Ja, klar.
Nach Deutschland dann oder so. Ob da sowas irgendwie hintersteckte, wir wussten es nicht. Aber der hat gezittert am ganzen Leib und ich weiß nicht, der wusste, da ist ein Mensch drin und hat da wirklich gewartet irgendwie. Und
okay,
das war so schlimm. Wir haben ihn dann mit Futter und mit Wasser versorgt, haben ihn dann versucht, wieder so ein bisschen irgendwie in den Ort zurückzulocken. Sage ich mal, weil der da unten, da war halt nichts los. So, es war halt total off-season, sage ich jetzt auch mal. Also wir waren die einzigen da am Strand. Das heißt, es hätte sich auch keiner ihm irgendwie angenommen. Und dadurch, dass wir Leia ja auch einfach haben, wäre das auch schlichtweg nicht möglich gewesen.
Ja, klar.
Also ja, das ist dann so eine Hilflosigkeit. Irgendwie. Also, das ist ganz irre. Und ja, mit den Kangals, da war in der Türkei natürlich besonders viel, dem wir begegnet sind. Ganz imposante Hunde, also irre. Aber auch so sanft auf der anderen Seite. Also du siehst diese Hunde und hast erstmal Respekt, weil er einfach sehr groß ist. Aber im Endeffekt total lieb. Also ich weiß nicht, die kamen dann irgendwann, haben sich streicheln lassen, haben dann auch mal vor dem Bulli geschlafen. Also das war irre. Also es sind so viele unterschiedliche Eindrücke, so viele unterschiedliche Hunde, die wir da kennengelernt haben. Ja, es war einfach schön. Irgendwie untraurig zugleich, aber auch.
Ja, ja, eben.
Ja.
Weil wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt selbst jemand von unseren Hörerinnen und Hörern auf dem Balkan unterwegs ist und solchen Hunden begegnet, was sollte man denn wissen, bevor man dorthin überhaupt aufbricht? Zu den Hunden, zu den Zuständen, die man dort kennenlernen könnte.
Ja.
Oder kennenlernt. Ja.
Also, ich sag mal, es ist ja das, was ich anfangs sagte, dieser Gedanke irgendwie, denen geht's allen dreckig, die müssen alle gerettet werden. Mit dem Gedanken, glaube ich, sollte man sich auch anfreunden. Mhm. Also, Es kann eben halt wirklich passieren, dass man sehr, sehr schlimme Zustände da auch erlebt und dass einem das halt auch einfach vielleicht sehr, 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 sehr nahe gehen kann. Also sich darauf einzustellen, dass es da, wenn man auf einer Reise ist, wo man eigentlich ja mit einem schönen Gefühl unterwegs ist, es einem da ganz schön zusetzen kann. Dessen, finde ich, sollte man sich bewusst sein, eben dass halt so Freude und Leid wirklich sehr nah beieinander liegen können dann.
Okay. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem weniger romantischen, aber sehr, sehr wichtigen Teil. Reisen mit Hund heißt ja auch Grenzen, Papiere, Tierärzte in fremden Ländern, Hitze, fremdes Futter. Wie habt ihr euch konkret vorbereitet?
Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld auch informiert, wie auch so die ganzen Einreisebestimmungen sind. Da gibt's ja unterschiedlichste Dinge. Bei uns war es zum Beispiel so, dass dadurch, dass wir ja auch mit ein paar Ländern die EU verlassen haben, war es halt sehr, sehr wichtig, den Titer für die Tollwutimpfung bestimmen zu lassen und da im Grunde entsprechend auch genau ein Dokument zu haben, um das dann gegebenenfalls an der Grenze vorzeigen zu können, dass da eben der Schutz ausreichend ist, um wieder zurück in die EU zu kommen. Raus aus der EU ist kein Thema, aber bis zurückkommen, das ist halt sehr, sehr relevant.
Okay.
Genau, dann natürlich auch so die anderen Impfungen. Also bei Leia ist zum Beispiel im Januar sind immer so die Standardimpfungen fällig, dass wir da dann eben auch vor Ort sie impfen lassen konnten, dass man da einen Tierarzt dann auch findet. Genau, jetzt muss ich gerade noch mal. Ach so, ja, was ja auch noch, was ganz wichtig war im Vorfeld gemacht haben, war ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde.
Ah ja, macht Sinn, auf jeden Fall.
Weil wir gesagt haben, genau, wir sind so lange unterwegs und es ist ja jetzt die Infrastruktur im Balkan ist ja jetzt auch nicht überall die beste. Das heißt, falls irgendwas passiert, dass wir eben auch wissen, wie können wir im Grunde eine Pfote schienen, wie machen wir Wunden am besten sauber, solche Sachen dann eben auch. Und natürlich auch vorbeugend zu Sachen wie ein Spot-on, also gegen Flöhe vor allem eben, gerade viele Straßenhunde unterwegs, wo man da ja auch mal in Kontakt kommen kann.
Klar.
Genau, dann auch das Thema Sandmücken. Gerade so in den südlicheren Ländern, die ja Leishmaniose auch übertragen können, um sie da auch zu schützen. Genau.
Okay.
Das ist sowas, das haben wir mitgenommen, genau.
Ja. Und deine größte Sorge war ja wohl nicht der Papierkram, sondern eher die Begegnungen mit freilaufenden Straßenhunden. Und trotzdem ist es dann ganz anders gekommen, als ihr befürchtet hattet. Erzähl doch mal, wie die Hunde euch tatsächlich begegnet sind.
Ja, also das war sehr, sehr spannend tatsächlich. Also ja, wir hatten dadurch, dass Leia ja eben so vom Charakter ey, was willst du, ist und sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, hatten wir wirklich Angst, dass da irgendwie gefährliche Konfliktsituationen entstehen können. Aber ich muss zugeben, dass die Hundebegegnung dort mit den Straßenhunden so viel entspannter waren im Großen und Ganzen als hier in Deutschland. Also ich habe mal eine Studie gelesen, ich glaube, das war eine britische, dass es tatsächlich so ist, dass die Hunde, wenn die bei uns Menschen leben, die Feinheiten der Hundesprache wohl verlernen können. Und mit den Straßenhunden, das ist ja alles sehr ursprünglich, die müssen irgendwie miteinander klarkommen. Da ist kein Mensch, der da hilft, sage ich jetzt mal. Dadurch war das ganz interessant. Normalerweise ist Leia so erstmal so wuff, 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 ne? erstmal Attacke. Aber da hat sie irgendwann mit der Zeit gemerkt, hey, ich muss gar nicht irgendwie so laut sein, sondern es reicht, wenn ich nur meine Lefze hebe.
Ach.
Und dann bekomme ich schon den Abstand, den ich möchte.
Ja.
Und so war es eben dann zum Beispiel wie mit Kaukau halt möglich, dass er uns begleiten durfte. Mit ihrem Abstand oder ihrem Wohlfühlraum, sage ich mal, respektiert hat. Und die haben dann nachher sogar zusammen gespielt, weil sie halt gemerkt hat, okay, der ist super, der respektiert meine Grenzen.
Klasse.
Alles fein. Genau, was sie zum Beispiel gar nicht toll fand, war halt, als wir in Berat unterwegs waren, in Albanien. Da habe ich gerade einen Parkplatz gefunden und dann stand schon vor dem Bulli eine kleine Hündin. Die haben Fee getauft, weil es so ganz zierlich und fluffig war. Und das fand Lea gar nicht toll, weil die wollte in den Bulli unbedingt rein. Die wollte unbedingt irgendwie zu uns und alles. Und die war auch sehr aufdringlich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil sie einfach noch sehr jung war, vielleicht wenig Erfahrung auch erlebt hat. Aber die hat dann nach ein paar Mal auch irgendwann abgelassen.
Aber es hat ja wohl auch in Berat eine Situation gegeben, bei der es brenzlig geworden ist. Was ist denn da passiert, dass am Ende sogar Anwohner mit Steinen eingreifen mussten?
Ja, das war tatsächlich die einzige Situation, die so das Gegenteil von dem bewiesen hat, was wir bisher erlebt haben oder uns gezeigt hat. Da in Berat haben wir das einzige Mal erlebt, dass es so sehr enge Verbunde von Hunden gab. Also wirklich so Reviere. Und wir haben einen anderen Straßenhund getroffen. Der ist auch so ein Stück mit uns mitgegangen. Und auf der anderen Straßenseite lagen ein paar Hunde vor einer Kirche auf der Wiese. Und auf einmal fingen die an und haben geknurrt und haben gebellt und alles und kamen immer näher und wir sind immer weiter weg. Und Lea wusste nicht so richtig, der andere Straßenhund, der war total irritiert.
Okay.
Und wir sind dann weggegangen weiter, aber die haben uns weiterhin verfolgt und wir haben dann uns groß gemacht, Arme hoch und wow und so gemacht. Und das hat alles nicht geholfen, bis dann eben Anwohner kamen und Steine geworfen haben. Wow. Und das war für uns so, und das hat geholfen, aber das fühlte sich so maximal unangenehm an. Ja, weil also Steine auf Tiere werfen, das ist so...
Geht gar nicht.
Nee, das geht nicht, nee. Also man hat gemerkt, die haben nicht auf die Hunde, sondern neben die Hunde geworfen. Also wollten die auch nicht verletzen, aber trotzdem war das super befremdlich. Tatsächlich. Aber gut, dann haben die abgelassen, haben sich wieder da in die Sonne gelegt und wir konnten weitergehen.
Hey, die haben sich stark gefühlt. War das nicht. Die waren in der Gruppe und haben gedacht, ja, natürlich. Jetzt machen wir mal.
Diana, ja, und wenn du bist, wir da in deren Revier kommen oder eben.
Richtig. Du bist Fotografin. Du siehst die Welt durch den Sucher. Wenn du ein einziges Bild auswählen müsstest, das für diese ganze Reise steht, welches wäre das? Ich weiß, das ist schwierig bei den vielen Bildern, die du gemacht hast.
Ja, das ist tatsächlich, also es ist schwierig, die Frage, weil es gibt so viele spektakuläre Landschaften halt irgendwie, aber ich würde tatsächlich das Bild von Leia nehmen, als sie bei der dritten Tour, als wir mit den Schwalben nochmal in den französischen Atlantik gefahren sind, auf einer Schwalbe stand. Das war die blaue, die mein Mann gefahren und da hatte sie die Vorderpfoten so auf den Lenker dann gestellt für das Foto und ich hatte ihr die Brille nochmal aufgesetzt. Und sie macht dann so ihr eigenes Ding, wenn sie halt da irgendwo steht und hat dann so sich groß gemacht, leicht zur Seite geschaut. Das sah so ein bisschen heroisch aus, sage ich mal, so sehr erhaben. Und im Hintergrund war halt schon, da stand ein Baum und da fiel die Sonne gerade beim Sonnenuntergang durch und alles. Also das ist eigentlich so das Bild. So, wenn ich mich für ein Bild entscheiden müsste, was die Reise zusammenfasst, weil das für mich halt sehr viel Mut irgendwie ausstrahlt. So.
Ja.
Ich weiß nicht, ich bin hier und mir gefällt das hier und was passiert wohl als nächstes? So dieser Blick in die Ferne, so auf der Suche nach dem nächsten kleinen oder großen Abenteuer und das passt, weil diese Reise insgesamt, die war super spontan, diese dritte Etappe. Wir sind, glaube ich, alle noch mal mehr über uns hinausgewachsen. In dem Part. Und ja, deswegen, also für mich ist das so die prägnanteste Etappe. Und ich glaube, genau deswegen ist es das Bild.
Und wenn du jetzt jemanden in einem einzigen Satz sagen müsstest, warum sich so ein Abenteuer lohnt, was würdest du sagen? Hast du da eine Idee?
Ich würde einfach sagen, trau dich, hab Mut. Wenn du irgendwie eine Idee hast, die sich vielleicht super verrückt anfühlt, einfach machen. Also natürlich, wenn die Gegebenheiten passen, weil das, was man nicht ausprobiert hat und nicht gemacht hat, obwohl man irgendwie das gerne wollte, das ist, glaube ich, das, was man später am meisten bereut. Also trau dich und hab Mut. Das ist so das, was ich mitgeben würde.
Und genau das nehme ich aus unserem Gespräch mit. Wir reden ja so oft davon, was Hunde von uns lernen. Sitz, Platz, bei Fuß. Aber vielleicht stimmt es andersrum mindestens genauso, weil Lea euch gezeigt hat, dass es nicht darauf ankommt, wo man ist, sondern solange man zusammen ist. Und dass man auch mit Höhenangst in einen Ballon steigen kann, wenn der Moment es wert ist. Weil, das weiß ich auch, du hast eigentlich Höhenangst, hast aber trotzdem ausgerechnet eine Heißluftballonfahrt über das Love Valley in Kappadokien vorgeschlagen. Das finde ich auch, passt zu dem Wort Mut. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde so gerne viel länger mit Diana reden über diese tolle Reise. Aber ich muss zum Ende kommen. Das war tierisch gut. Heute mit einer Reise, die zeigt, was möglich ist, wenn man den Mut aufbringt, das Vertraute loszulassen. 13 Monate, 3 Fahrzeuge, ein Hund und ganz viel Vertrauen. Wenn ihr jetzt Diana und ihre Arbeit kennenlernen möchtet, sie ist Hundefotografin und unter Hallo Lieblingshund zu finden. Die ganzen Kontaktdaten seht ihr dann auch später in der Bio unseres Podcasts. Und das ausführliche Interview mit ihr, mit allen Bildern für Lea und der Reise, findet ihr in unserem Magazin Hundewelt. Und jetzt seid ihr dran. Wart ihr selbst schon mit Hund auf großer Reise? Oder träumt ihr davon und traut euch noch nicht so recht? Schreibt uns eure Geschichten, eure Fragen, eure größten Bedenken. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, bleibt mutig und vielleicht packt ihr beim nächsten Mal einfach die Leine, den Hund und ein bisschen Abenteuerlust ein. Und dir, Diana, ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass du uns von dieser Wahnsinnsreise erzählt hast.
Tierisch gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.